Achtung Europa, der Profil-Podcast zur Zukunft unseres Kontinents.
Hallo, willkommen. Selten hat eine Wahl, die in einem doch relativ kleinen Land stattgefunden hat, ein solches Echo hervorgerufen wie die Wahl am vergangenen Sonntag in Ungarn. Minuten nach dem Ereignis hat sich bereits die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem Posting zu Wort gemeldet. Macron hat den Wahlsieger angerufen. Merz hat geschrieben, auch Ex-US-Präsident Barack Obama hat ein Posting abgesetzt und darauf verwiesen, dass dieses Wahlergebnis Bedeutung hat, die weit über Ungarn, nämlich er hat sogar geschrieben, die Welt hinausreicht, so ähnlich. Peter Madja hat Viktor Orban besiegt. Mein Name ist Robert Reichler, Profil-Auslandschef. Und heute zu Gast bei mir, zugeschaltet aus Budapest, unser langjähriger Korrespondent dort, Gregor Mayer. Hallo Gregor.
Ja, hallo Robert.
Lieber Gregor, du warst vor zwei Wochen schon bei uns im Podcast, hast damals über diese Wahl gesprochen, wie bedeutungsvoll die ist, wie es aussieht ungefähr, hast damals auch schon deutlich durchklingen lassen, wie es in den Umfragen aussieht. Und dass Peter Madja gewinnen könnte. Wer Peter Madja ist, falls diese Folge jemand noch nachhören möchte, würde ich sehr empfehlen. Jetzt ist es tatsächlich dazu gekommen. Du bist die ganze Zeit in Budapest, du lebst ja in Budapest. Wie ist denn jetzt gerade die Stimmung in der Stadt?
Ja, also heute ist die Stadt wieder mal zur Normalität zurückgekehrt. Die großen Ausbrüche der Euphorie waren ja in der Wahlnacht, also in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und es war eine sehr ausgelassene Stimmung und es haben riesige Gruppen von vor allem jungen Menschen auf den Straßen gefeiert. Ja, auf der großen Ringstraße, die den Innenstadtkern umgibt, waren überall die jungen Leute, aber auch im Umfeld des Platzes auf der Budaer Seite, wo Peter Madja seine Siegesansprache gehalten hat. Zu der Ansprache kamen schätzungsweise 100.000 Leute, ja. Da wurde nachher noch Party weiter gefeiert und da sind Tausende noch geblieben und haben bis tief in den Morgen zu Techno-Klängen getanzt und eben wirklich sich der Freude hingegeben. Und da auch in den umliegenden Gassen waren überall kleinere Gruppen dann von Menschen, die vor Lokalen saßen, auch Geschäftslokalen, also Frisiersalons oder Beauty-Salons und die sich gegenseitig Sekt ausgeschenkt haben und einfach glücklich waren.
Verstehe. Ich würde gerne mit dir über vier große Themen sprechen in diesem Podcast. Das erste ist, Peter Madja hat Viktor Orban geschlagen in einer demokratischen Wahl. Viele sagen jetzt, was bedeutet das eigentlich? Man hat doch die ganze Zeit gesagt, das sei eine Autokratie. Viktor Orban würde herrschen, fast schon irgendwie als Alleinherrscher, den man nicht mehr stürzen kann. Und nun konnte in einer sehr demokratischen Wahl Madja gewinnen und Viktor Orban hat es auch sofort akzeptiert, hat dem Wahlsieger per Telefon gratuliert. Da kommt jetzt viel Skepsis durch, auch gegenüber der Berichterstattung in den Medien. Darüber wollen wir sprechen. Das nächste Thema ist, was wird Madja machen? Bisher war das ein Wahlkämpfer und wir wissen, Wahlkämpfer sagen oft Dinge, die sie dann später vielleicht doch nicht so machen, versprechen Dinge oder auch sie verschweigen Dinge. Und die Frage wird sein, was zeichnet sich jetzt schon ab, was ist jetzt zu erwarten? Das dritte Thema ist, was bedeutet Madjas Sieg und vor allem Orbans Niederlage für den doch bisher anhaltenden Aufstieg der Rechtspopulisten in Europa? Das ist, glaube ich, ein Thema, das uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Das ist ja auch ein wesentliches Thema dieses Podcasts überhaupt. Und die letzte Frage wird dann noch sein, kann Orban zurückkommen? Denn auch das hat er ja mehrmals angedeutet. Beginnen wir mit der Frage, wie konnte Madja gewinnen? Wie kann es sein, dass in einer angeblichen Autokratie jemand kandidiert, noch dazu jemand, der erst vor vergleichsweise kurzer Zeit in eine Partei eingestiegen ist, in eine winzige, bis dahin völlig unbekannte Kleinstpartei und der gewinnt dann die Wahl und erringt sogar eine Zweidrittelmehrheit. Gregor, haben wir alle falsch gelegen mit unserer Berichterstattung, die doch immer wieder darauf hingewiesen hat, dass Ungarn ein zunehmend autoritärer Staat ist unter Viktor Orban?
Ja, dazu will ich schon noch stehen, dass es eben ein zunehmend autoritärer Staat war. Und weil da gibt es viele Belege dafür, nämlich die Art und Weise, wie Viktor Orban den Rechtsstaat abgebaut hat, die Justiz an die Kandare genommen hat, die Medienfreiheit eingeschränkt hat. Aber wie gesagt, eher Halbautokratie, denn es ging ja nie so weit, wie sagen wir in Russland oder selbst auch in der Türkei, dass Oppositionelle ins Gefängnis geworfen wurden oder dass Medien spektakulär zugesperrt wurden. Es wurden Medien zugesperrt oder eben in der Form einer Übernahme, feindlichen Übernahme. Geschäftsleute aus dem Umkreis von Orban haben gekauft, die früheren Eigentümer unter Druck gesetzt und was weiß ich. Also ich stehe weiterhin dazu, dass es eine Halbautokratie war. Und das, der zweite Punkt ist der, dass Peter Maudja zweifelsohne ein Ausnahmepolitiker ist. Also vor seinem Erscheinen auf der Szene wirkte das wirklich so, dass Viktor Orban unabwählbar ist mit all diesen Rahmenbedingungen, dass er den Medienraum beherrscht, dass er die breite Teile der Wirtschaft beherrscht und dass die damalige Opposition, die bisherige Opposition, kein Mittel fand, um irgendwie aus ihren Ghettos auszubrechen, die ja gar nicht so klein waren. Also es gab ja Wahlen, wo auch Orban relativ knapp gewonnen hat, aber aufgrund des Wahlsystems mit seinen Ungleichgewichten, darauf kommen wir ja noch zu sprechen, zwei Drittel Mehrheiten im Parlament hat.
Mit Ghetto meinst du ihre jeweilige Wählerschaft?
Ja. Also die andere Seite, wenn man so will. Ja, ein Politikwissenschaftler hat das so genannt, es gab in Ungarn bisher zwei Realitäten. Also das Universum, die Realität des Orbans und seines Staates und die Realität der Gegenseite. Und in Peter Maudjas Auftreten hat dazu geführt, dass diese zwei Realitäten wieder ineinander flossen. Und auf einmal war dann der Kaiser nackt, ja, weil einfach jemand auftrat, der sich an die Menschen auch wenden konnten, die für die bisherige Opposition unzugänglich waren. Und jetzt stellt sich die Frage, wie hat er das gemacht? Ne? Du hast schon erwähnt, Peter Maudja ist ja eigentlich auch ein Konservativer. Er kommt ja aus der Fidesz-Partei. Seine ehemalige Ehefrau, von der geschieden ist, Judith Wagar, war Justizministerin, eine der höchsten Persönlichkeiten rund um Orban. Und was er aber wirklich gemacht hat, ist, die Umstände seines Outings und so weiter, das haben wir ja im vorigen Podcast besprochen, oder die Umstände seines Bruchs mit dem Orban-Lager, mit der Staatspartei und ihrem System.
Ja.
Er hat dann von dem Moment an, hat er Demonstrationen oder Kundgebungen auf dem Land organisiert. Also er ist hinausgegangen in die verschiedenen Provinzstädte. Aber nicht nur in die Provinzstädte, sondern in die Kleinstädte. Und er ist auch gegangen in die Dörfer. Das heißt, und er hat dort die Leute mit, eigentlich seine Reden kann man auch mal studieren, nicht? Die sind einerseits durchaus anspruchsvoll, andererseits treffen sie einen Ton, den die Menschen völlig verstehen. Und also um ein Beispiel zu zeigen, also er webt dann zum Beispiel auch immer wieder Elemente aus ungarischen Volksmärchen hinein und verpackt es dann aber so, dass dann Orban als ein Sultan erscheint. Ja? Ein Sultan, der das Land ausraubt und unterdrückt und die Menschen kämpfen zu Recht dagegen. Also er hat eine Bildsprache, eine Symbolsprache. Und er hat natürlich auch die ganze nationale Symbolik genutzt, zumal er selber Nationalist ist, aber kein Hardcore-Nationalist, sondern ein wiederum moderater Nationalist. Aber er kann sich nicht genieren, wenn er zu einer Veranstaltung geht, sei es im Dorf, sei es für 100.000 Leuten in Budapest oder 150.000 Leuten, der geht einmal zuerst mit der ungarischen Fahne hochgereckt durch die Menge. Da kommt ja schon eine Atmosphäre auf, bitteschön, ja. Und all das, ja, die Musikauswahl und so weiter, ist so professionell auch gewesen. Andererseits aber auch deckungsgleich mit ihm. Bei ihm hat man nicht den Eindruck, das macht er einfach deshalb, weil er halt möglichst viele Wähler gewinnen will, sondern das ist schon er. Ja?
Und, der hat von Anfang an eine Glaubwürdigkeit gehabt und hat dadurch durchbrechen können, dieses, was du Ghetto nennst, also diesen Mantel, der um die Oppositionsparteien irgendwie geherrscht hat, der da gelegt war.
Auf der anderen Seite Entschuldigung, auf der anderen Seite, dieses Fidesz-Ghetto, das ist ja auch nicht nur aus gutwilligen Anhängern bestehend, sondern die Fidesz hat im Teil der Halbautokratie, hat ja auch in diesen Dörfern und kleineren Orten und kleinen Städten und bis Städte hinauf sozusagen ein System der Abhängigkeit, wirklich brutalster wirtschaftlicher Abhängigkeiten geschaffen, wo dann Menschen ihre Jobs und ihr Fortkommen, ihre Sozialhilfen einfach vom Willen, von der Willkür des örtlichen Fidesz-Bürgermeisters abhängen und abhingen. Und das hat er auch dazu beigetragen, unabhängig davon, dass die Opposition sozusagen nie diese Sprache gefunden hat, aber auch das hat dazu beigetragen, dass die Opposition da keinen Fuß fassen konnte. Und das hat Madja eben durchbrochen, ganz genial, gleich als er seine Facebook-Seite machte nach dem Bruch, hat er ein Motto gewählt: Fürchtet euch nicht. Das ist ein Spruch aus dem Neuen Testament. Ne Fehljadek auf Ungarisch. Und er hat dann immer gesagt: Leute, ihr braucht sie nicht zu fürchten. Wir sind in einer Demokratie. Steht für das, was ihr wollt. Steht für das, was ihr verlangt von uns Politikern. Und das hat gezogen.
Das ist natürlich jetzt, ich glaube, du hast das jetzt sehr gut erklärt, es ist dieser Widerspruch zwischen Autokratie und Demokratie innerhalb desselben Systems. Man spricht jetzt in der Politikwissenschaft von einer kompetitiven Autokratie, heißt, die Autokratie ist nicht so isoliert, dass sie in jedem Fall verhindert, dass jemand gegen sie aufkommen kann, sondern sie ist so konstruiert, dass der autokratische Herrscher quasi davon ausgeht, dass er immer noch die Wahlen gewinnen kann und beinhaltet immer noch die Möglichkeit auch, dass er sie verlieren kann. Und in dem Fall war das eben so. Das ist, glaube ich, ich meine, das ist mit den Begrifflichkeiten Autokratie und Demokratie, ich glaube, wir werden tatsächlich auch in unserer Berichterstattung ein bisschen darauf Rücksicht nehmen müssen, dass man die Begriffe vorsichtig verwendet oder auch die jeweiligen speziellen Umstände in einem Land erklärt. Denn es ist tatsächlich unklar, warum jetzt in einer Autokratie jemand, ein Oppositioneller, die Zweidrittelmehrheit gewinnen kann. So, jetzt kommen wir zu der Frage, was wird Magyar machen? Ich werde ein paar Sachen dir entgegenschleudern, Gregor, und würde dich bitten, unseren Hörerinnen und Hörern auch zu erklären, was ist der Plan, was ist da eigentlich zu erwarten, damit dieser Peter Madyar ein wenig plastischer wird, wie wir den politisch einschätzen können. Er hat jetzt, glaube ich, zu Beginn schon gesagt, er möchte zum Teil das Geld zurückholen, das auf dem Weg der Korruption bei Leuten gelandet ist, denen es eigentlich nicht gehört, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das eine populistische Ankündigung? Ist das Rache oder ist das einfach, oder kann man das auch interpretieren als notwendiges Rechtsmittel?
Ja, es ist ein Bedürfnis vieler seiner Wähler, die gesehen haben, was da alles abgezweckt wurde, wie sich unmögliche Leute bereichert haben. Ja. Da gibt es diesen Mesaros, ja, das ist der Klempner seines Heimatdorfes gewesen, den hat er zum Strohmann aufgebaut. Der war, also Klempner heißt Installateur, ja, Gasinstallateur. Ja. Der ist heute ein Euro-Milliardär. Ja.
Und nicht durch das Verlegen von Leitungen wahrscheinlich.
Ne? Genau, ja, dem wurden einfach Sachen zugeschanzt, die eigentlich dem Orban gehören sollen und so weiter. Und wie holt man das zurück? Peter Madyar sagt, es wird ein Amt für die Wiederzurückholung des nationalen Vermögens geben. Das klingt furchtbar, das ist ein barocker Titel. Er ist sehr bedacht auf Rechtsstaatlichkeit. Also möglicherweise wird dieses Amt zuerst einmal nur koordinieren. Es wird einmal die Daten sammeln. Es wird Dinge nachgehen. Aber er hat auch gesagt, wir treten so schnell wie möglich der Europäischen Staatsanwaltschaft bei. Damit kann er schon einmal sehr schnell, wenn er die einbindet, die haben ziemliche Zugriffsrechte. Ja, deswegen ist er der Orban nie beigetreten. Ne? Unter Orban ist Ungarn nie beigetreten, weil diese europäischen Staatsanwälte, ich sehe das oft im Nachbarland Kroatien, natürlich in Abstimmung mit der lokalen Staatsanwaltschaft, die gehen dann schon hin und machen Hausdurchsuchungen oder öffnen Bankkonten. Und nehmen dann mit den Örtlichen zusammen auch hohe Politiker fest. Das hat ja der Orban auch gesehen und deswegen hat er das nie zugelassen. Gleichzeitig sagt der Peter Madyar auch, es wird natürlich der oberste Staatsanwaltschaft ausgetauscht. Und dann gibt es genügend Beamte in der Staatsanwaltschaft, Anwälte, die nur darauf warten, dass sie endlich richtig arbeiten können. Weil bisher war das ja so, dass Korruptionsfälle im Umfeld von Orban und der Fidesz-Partei, abgesehen von ein paar kleinen Fischen. Das ist ja schon einmal bei der Polizeiebene, bei den Ermittlungen der Wirtschaftspolizei nicht weitergekommen, weil ja der Innenminister auch ein ganz loyaler Orban-Mann ist. Und natürlich der Innenminister ist ein Regierungsmitglied, die werden sowieso mit Regierungswechsel ausgetauscht. Oberster Staatsanwalt ist etwas, was der Orban einbetoniert hat mit einer Zweidrittelmehrheit, aber die hat der Peter Maurer ja jetzt. Ne? Das heißt also, sein Ansatz ist der, ja, wir holen uns das zurück, aber auf dem Weg der Rechtsstaatlichkeit. Es muss dann die Staatsanwaltschaft, wir schaffen den Rahmen dafür, dass die Staatsanwaltschaft ihren Pflichten und Aufgaben gemäß handeln kann.
Und, das heißt, ein rechtsstaatliches Verfahren bedeutet natürlich auch, dass am Ende rauskommen könnte, aus Mangel an Beweisen oder aus anderen Gründen, wird das eben nicht zum Ziel führen. Ne?
Also man kann damit rechnen, dass vielleicht einige sehr schamlose Fälle dann, weil die dann sich schon so selbstsicher waren, dann doch nicht so gut abgesichert sind juristisch, wird man sehen. Und was anderes, was er einführen wird, ist eine Vermögenssteuer für Vermögen im Wert von über 1 Milliarde vor Rind. Das sind jetzt so ungefähr 2,5 Millionen Euro. Das ist in Ungarn sehr viel, das ist eine hohe Latte.
Ist hier auch nicht wenig.
Ja, aber dort in Ungarn ist das noch wesentlich mehr. Also damit kann er auch Einnahmen lukrieren, wenn das einigermaßen funktioniert. Aber interessant ist eben seine Überlegung, die Korruptionsverbrechen strikt rechtsstaatlich zu verfolgen und zu ahnden.
Nächste Frage. Er hat gesagt, er wird im staatlichen Rundfunk die Nachrichtensendungen jetzt mal abdrehen. Das klingt natürlich sehr, sehr seltsam. Was steckt da dahinter und wird er das tatsächlich machen?
Ja, da muss man wissen, wie Orban diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu einem reinen Propagandafunk umgemodelt hat. Ja? Also dieses staatliche Fernsehen und Radio, muss man sich so vorstellen, die haben den ganzen Wahlkampf so funktioniert, dass es keine ausgewogenen Berichte gab. Der Name Peter Modja wurde im Fernsehen, hat jemand jetzt untersucht, 3900 Mal genannt, aber ausschließlich in negativen Kontext, nicht einmal in einem neutralen Kontext. So nach dem Motto, der Frauenprügler Peter Modja ist heute da und da aufgetreten und hat das gesagt. Frauenprügler, weil man ihm unterstellt, dass er häusliche Gewalt in seiner Ehe mit Frau Wager ausgeübt hat. Ja. Also,
dafür gibt es aber kein Gerichtsurteil.
Nein, absolut nicht. Das wissen wir einfach nicht. Ja. Er sagt, wir haben uns oft sehr, sehr heftig gestritten. Ja. Tätlichkeit wirft ihm auch, wirkliche Tätlichkeit wirft ihm auch seine Ex-Frau nicht vor, sondern psychische Gewalt. Ja. Ihr müsst euch das so vorstellen, du hast eine Wahlkampfperiode, in der es ständig Nachrichten gibt. Und jetzt rede ich gar nicht erst, was sie über die Ukraine hetzen, wie sie die EU verhetzen oder wie die EU hetzen. EU treibt Ungarn in den Krieg. Das sind Nachrichtensendungen. Das wird als Nachricht ständig, nicht Meinungskommentare, sondern als Nachrichten läuft das. Und Peter Maurer wird 3900 Mal erwähnt in ausschließlich negativen Kontexten. Das muss man einstellen. Ja? Das geht so nicht. Ja? Und dann neu aufstellen.
Sagt jetzt mal, okay.
Wie gesagt, das ist jetzt eine Ankündigung von ihm. Die Nachrichtensendungen der beiden, also dieser Sender, werden suspendiert. Ja? Es wird jetzt eine Zeit lang keine Nachrichtensendungen geben, bis sie halt neue Mannschaften aufgestellt haben, ja? die sowas machen, wie man das in einem normalen Land macht, wie das von mir aus der ORF oder der ARD, ZDF macht. Ja? Die Leute dafür gibt es, das muss halt alles erstmal aufgestellt werden.
Nächste Frage, worauf jetzt natürlich ganz Europa wartet, also die Europäische Union, die Auszahlung dieses Kredits, dieses riesigen Kredits an die Ukraine. Ja. Wird Madja diese ungarische Blockade, die Viktor Orban verhängt hatte, aufheben?
Die wird er aufheben, ja. Also er hat das gestern auf einer Pressekonferenz ziemlich deutlich gesagt. Er hat gesagt, da gibt es ja schon einen Beschluss darüber vom Dezember. Und Viktor Orban hat das als völlig undurchsichtigen, also schon durchsichtigen, aber eben jetzt in der Logik des EU-Geschehens völlig undurchsichtigen Weise wieder aufgemacht, quasi die EU erpresst. Und natürlich macht er das nicht. Und er bleibt, dazu muss man ja wissen, dass der Beschluss vom Dezember so ist, dass es für Ungarn, Slowakei und Tschechien ein Opt-out gibt. Das heißt, die beteiligen sich gar nicht an dieser Kreditgewährung. Und daran will Maud ja festhalten, aber ansonsten wird er das nicht blockieren. Er braucht das ja nicht zu blockieren, weil das verschwindet dann von der Tagesordnung.
Verstehe. Gleich daran anschließend, es gibt auch ein Sanktionenpaket gegenüber Russland. Ich glaube, es ist das 20. das schon längere Zeit am Tisch liegt, das Orban auch blockiert hat. Wird Madja auch das mehr oder weniger freigeben und also kein Veto mehr einlegen?
Ich denke ja, weil er hat auch gestern sehr ausdrücklich gesagt, dass Russland der Aggressor ist, dass die Ukraine sich zurecht wehrt und dass er sowieso in der Frage mit den europäischen konservativen Mainstream-Parteien auf einer Linie liegt. Und also da von der Seite ist da nichts zu befürchten. Und natürlich viele fragen sich, warum hat er das nicht im Wahlkampf gesagt? Im Wahlkampf war er da sehr, sehr zurückhaltend, weil wir redeten ja darüber, er musste ja Menschen auch hinüberziehen, die wenig informiert sind oder gar nicht informiert sind und die 10 Jahre lang der Orbanschen Brainwash-Gehirnwäsche genau durch diese Staatssender ausgesetzt waren und entsprechende Social Media, die dann genau diese Inhalte teilen, also Social Media Blasen. Ne? Und also da hat er das Thema im Wahlkampf weitgehend gemieden. Aber man muss auch wissen, dass die Kandidatin für das Außenministeramt Anita Orban, die ist nicht verwandt mit dem jetzt abgewählten Regierungschef, Anita Orban ist auch eine frühe Fideszler oder frühere Fideszlerin, die aber im Fidesz, sagen wir, der Nuller und frühen Zehnerjahre für den heute ja nicht mehr existierenden transatlantischen Flügel im Fidesz stand und die sich dann auch unauffällig aus der Politik zurückgezogen hat und die Unternehmens- und Corporate-Karriere gemacht hat, zuletzt, glaube ich, bei Vodafone in London einen hohen Job gehabt hat. Und das ist jemand, die sehr klar auf einer westeuropäischen Linie steht.
Mhm. Okay, nächste Frage. Wo steht denn Madja jetzt gesellschaftspolitisch? Wir wissen, Orban hat unter anderem das Christentum in die Verfassung schreiben lassen. Und eigentlich kommt ja Madja, wie du mehrmals erwähnt hast, aus dem Fidesz-Bund, aus der Fidesz-Partei, die auch die Pride zum Beispiel verboten hat, also diese jährlich stattfindende Parade für LGBTQ-Aktivisten und Leute. Wie wird Madja da agieren?
Er wird nicht verbieten. Er hat gesagt, in Ungarn besteht Versammlungsfreiheit im Rahmen der Gesetze und so, dass niemand zu Schaden kommen darf. Aber er wird nicht, ich meine, dieses Gesetz, auf dessen Grundlage der Orban die Pride verboten hat, das wird dann rausgeschmissen. Ja. Mhm. Und er hat natürlich auch dieses Thema im Wahlkampf möglichst ausgeklammert, wiederum aus den bekannten Gründen, die vorhin geschildert wurden. Aber er hat jetzt in der Wahlnacht und auch gestern auf der Pressekonferenz hat er sinngemäß das so ausgedrückt, wir wollen ein Land sein, in dem niemand dafür ausgegrenzt wird oder abgestempelt wird für das, wen er liebt und wie er liebt. Mhm. Also das war ein klares Bekenntnis dazu, obwohl ihm dass diese Communities sozusagen nicht bedrängt werden, nicht mehr weiter zensiert werden.
Mhm. Okay, dann nächste Frage. Das führt jetzt dann schon zu den Rechtspopulisten hin, unserem nächsten größeren Thema. Die ungarische Regierung hat ja unterstützt, auch finanziell unterstützt, so rechtspopulistische Zusammenkünfte oder auch einen Think Tank, das Matthias Corvinus Kollegium oder bei den Zusammenkünften dieses CPAC, dieses Conservative Political Action Conference, wo auch von der FPÖ Leute, etwa Herbert Kickl, hingefahren sind. Das war zuletzt mehr oder weniger schon eine Wahlveranstaltung für die bevorstehende Wahl. Madja hat, glaube ich, gesagt, er wird diese finanziellen Hilfen an diese Organisationen und dergleichen einstellen. Kann er das so einfach?
Ja muss man sind zwei Dinge. Das CPAC, ja, das hat ja enorme staatliche Unterstützung bekommen. Das stellt er ab. Er sagt, wenn eine Partei wie Fidesz sowas macht, sollen sie es machen, aber mit ihrem Geld. Ja, mit ihrem Geld. Das Matthias Corvinus Kollegium wiederum ist ja etwas, das ist bei ihm auch ganz oben auf der Agenda dieser Rückholungen. Dieses Kollegium ist ja etwas, was vom ungarischen Staat oder vom ungarischen Staat unter Orban Aktienpakete von an sich privaten Unternehmen, die aber als Minderheitenpakete bis dahin der Staat gehalten hatte, Aktienpakete von MOL, dem Mineralölkonzern, und Richter Gedeon, das ist ein Pharmakonzern, an dieses Kollegium geschenkt hat, damit die das sind immense Summen, das sind auch wieder Euro-Milliarden und von den Zinsen allein haben die so einen schon super Betrieb. Das sagt der Peter Madja, das gehört den Ungarn, diese Aktienpakete. Nicht einer Parteischule. Ja.
Also die Schenkung wird rückgängig gemacht.
Irgendwie, ja. Also das, er ist ja selber Jurist und er will das möglichst rechtsstaatlich machen. Aber nachdem auch die gesetzliche Grundlage für diese Schenkungen wurde durch ein Orban-Gesetz geschaffen, das im Verfassungsrang steht. Das heißt, nur mit 2/3 Mehrheit geändert werden kann. Aber nachdem Peter Maudja sie ja jetzt hat, hat er da einen großen Spielraum, das juristisch korrekt auszugestalten. Ein Zweidrittelgesetz hat diesen Wahnsinn kreiert. Ein anderes Zweidrittelgesetz nimmt ihn zurück.
Verstehe. Wir merken jetzt natürlich immer mehr, auch was wir in der früheren Folge des Podcasts besprochen haben, wie bedeutsam natürlich diese Zweidrittelmehrheit ist, weil natürlich vieles, was in dieser Verfassung steht, verhindert hätte, dass Maudja jetzt die Politik machen kann, die er machen möchte. Aber weil er die Zweidrittelmehrheit jetzt hat, kann er deutlich mehr realisieren. Nächste Frage, vielleicht letzte Frage schon. Es steht im Raum der Wunsch nach einem Beitritt zur Eurozone. Ungarns. Das wäre jetzt natürlich erstens mal wirtschaftspolitisch ein Signal, aber auch symbolisch natürlich, wenn Ungarn der Eurozone beitritt, ausgerechnet das Land, das jetzt so EU-feindlich agiert hat unter Orban. Gehen die Leute da mit? Wollen die Leute das?
Das ist halbe-halbe, würde ich sagen. Und wie immer dann, wenn es dann auf die Zielgerade zugeht, nimmt der Anteil derer, die dem zustimmen, zu. Dazu hat man, das steht im Wahlprogramm von ihm, also der Beitritt zur Eurozone wird angestrebt. Gestern hat er das auf der Pressekonferenz noch etwas deutlicher ausformuliert, in dem Sinn, dass das natürlich auch mehrere Schritte sind. Ich sage da, ich muss erst einmal die Bücher sehen. Das heißt also Orban wird keine geregelte Übergabe machen, sondern da werden jetzt noch Sachen geschreddert und so weiter und dann sind halt aber Akten da und so weiter. Was sind die Leichen im Keller? Ja. Er muss sich einen Überblick verschaffen, wie die Wirtschaft überhaupt steht mit seinen Experten zusammen. Und dann werden wir das Zieldatum festlegen, aber erst dann. Und das kann dann irgendwas sein, 2030, 2029, 2031. Dann legen sie ein Zieldatum fest. Das ist eine Frage, die Experten mit den Politikern klären müssen. Und das ist ja, wie bei den anderen Ländern, hast du ein Zieldatum, dann treten die in diesen Mechanismus ein, dieses ERG2 oder wie das heißt, ja. Wo dann schon eine völlige Fixierung des Wechselkurses ist. Also das sind diese mehreren Schritte, möglicherweise eine Volksabstimmung, bevor das eintritt oder auch nicht. Also dazu hat sich der Maudja noch nicht geäußert, ob er den Euro mit Hilfe einer Volksabstimmung auch einführen will, aber er neigt dazu zu sagen, es soll sowieso die Bevölkerung in viel mehr politische Entscheidungen einbezogen werden.
Okay.
Und übrigens ganz interessant ist ja seine Ankündigung und Programmpunkt. Er will in der Verfassung verankern, dass ein und dieselbe Person nicht öfter als zweimal Ministerpräsident sein kann. Das gilt für ihn, aber auch für den Orban, der das ja schon viel öfter war.
Genau. Dazu kommen wir vielleicht dann auch beim letzten Punkt, ob Orban nochmal zurückkommen kann. Jetzt mal zu den Rechtspopulisten. Ungarn war für Sie das gelobte Land. Die sind alle dorthin gereist zu dieser Konferenz, wie wir vorhin erwähnt haben, zu dieser CPAC. Orban wurde immer wieder gelobt. Herbert Kickl hat gesagt, machen wir es wie Orban. Er wurde gelobt dafür, dass er die Grenzen geschlossen hat, dass er die christliche Identität bewahrt hat, dass er eine Rückbesinnung auf traditionelle Werte geschaffen hat, dass er der Globalisierung widersteht, dass er ein sehr positives Verhältnis zu Russland hat, auch ein positives Verhältnis zu Donald Trump. All das fanden seine Mitstreiter und Orbans Partei Fidesz ist ja in einer Fraktion zusammen mit der FPÖ, mit der Lega, mit dem Rassemblement National etc. im EU-Parlament. Das alles fanden die großartig und ich habe noch gelesen einen Tweet von Harald Wilimski, dem FPÖler im EU-Parlament, der vor der Wahl geschrieben hat, er kann sich nicht vorstellen, dass die Bevölkerung Ungarns diesen Viktor Orban abwählen würde. Das sind alles Hirngespinste von Linken etc. Die würden den nie abwählen, denn er war ja so erfolgreich für Ungarn, für die Souveränität etc. Jetzt ist er abgewählt. Du beschäftigst dich ja auch schon. Wir beschäftigen uns beide schon sehr lange mit Rechtspopulisten. Was hast du für ein Gefühl? Was bedeutet das für dich jetzt?
Ja, das muss man Land für Land untersuchen. Zum Beispiel in Frankreich spielt das überhaupt keine Rolle. Das ist so ein großes Land, das sowieso nicht gerne aufs Ausland schaut. Ja, das weißt du ja also vielleicht sogar besser. Was es für Österreich bedeutet, muss man sehen. Wir haben ja auch noch als größeren Brocken eher das zunehmende Scheitern Trumps mit seiner erratischen und wirklich gefährlichen Weltpolitik, mit möglicher Wirtschafts- und Finanzkrise und Ölverknappung, die durch ihn erzeugt werden. Das löst ja jetzt auch bei den genannten Rechtspopulisten schon gewisse Absetzbewegungen von Trumpismus ein, vermeine ich zu sehen. Ja. Also da ist eine Gemengelage, wo ja, das hat Auswirkungen auf jetzt diese Community, wenn man so will. Ja. Aber ich kann das auch schwer irgendwie in belastbare, messbare Trends hinein prophezeien. Ja. Abwarten. Ja. Aber ja, es ist einmal schön zu sehen, dass ihr Idol sozusagen jetzt gestürzt ist. Das macht ihnen schon zu schaffen. Das ist, das ist schon ein Faktum. Und ja, die Ideologie ist ja sozusagen geteilt. Die haben dieselbe Ideologie. Das ist dieses komische Christentum, das eigentlich ein unchristliches Christentum ist, ja, weil es so ein Wir-Wir-Wir-Christentum ist und nicht ein oder so ein Ich-Ich-Ich-Christentum, ich meine Nation, ja. Und ein universelles Christentum. Christentum ist an sich universell, ja. Das
was der Papst diese Diskrepanz erleben wir ja gerade in der Auseinandersetzung zwischen Donald Trump und dem Papst.
Genau.
Ne?
Also ja, genau. Also ideologisch sind die sich alle sehr, sehr nahe, aber was bedeutet das dann für ihre jeweiligen Länder? Und ich glaube, da gibt es schon sehr große Unterschiede. Wir haben gesehen in Deutschland bei der AfD, Alice Weidel, also die AfD ist ja nicht in dieser Patriotenfraktion, das ist eine andere rechtsextreme Fraktion im Europaparlament, aber Alice Weidel hat ein irrsinnig gutes Verhältnis zu Orban aufgebaut, hat ihn angehimmelt, war, glaube ich, in diesem Jahr dreimal schon innerhalb eines Jahres viermal beim Orban in Budapest. Die hat ja dann sich erst gestern Nachmittag mit einem Tweet gemeldet. Die hat das überhaupt erst verarbeiten müssen. Wir haben gesehen, dass irgendwie so ein Jungspund von denen, also von dieser jungen AfD oder Identität, der hat jetzt von sich gegeben, ja, man muss schon auch berücksichtigen, dass wir eine deutsche Kraft sind und jede einseitige Anbindung an Moskau, Washington oder Peking nicht gut ist. Ja, und Viktor Orban hat sich sehr, sehr einseitig an Moskau angebunden. Es sind ja jetzt Sachen auch hochgekommen, dass die sozusagen sein Außenminister Siato und er sich mit Lavrov und Putin auf eine ganz servile Weise sich denen angebiedert haben, intern aus der EU denen überlassen haben, Dokumente gebracht haben. Also das ist ja an sich entsetzlich. Ja. Und das soll eine politische Kraft sein, die für die souveräne Nation eintritt. Ja.
Genau, das ist die Frage. Und das ist aber wahrscheinlich jetzt auch die Frage, die sich an Herbert Kickl stellt. Also ob er mit dieser Bewunderung für Viktor Orban, die er sehr oft sehr deutlich gemacht hat, ob er damit nicht tatsächlich auch bei seinen eigenen Wählerinnen und Wählern ein wenig Missmut letztlich erzeugt.
Da muss man schauen, wie die erreichbar sind, dass man ihnen das erklären kann, dass man ihnen das zeigen kann. Ja? Ich muss ja auch dazu sagen, also die Parteien, die sich jetzt so, die da sind, die haben ja viele Wähler, die diese Ideologie nicht teilen, sondern einfach auf dumpfe Weise unzufrieden sind, ja, die in denen einfach so dieser Anti-Establishment-Effekt, boah, die da oben und so weiter, und die zeigen es denen, ja. Wie man da muss man halt diese Menschen erreichen und sagen, ja, deine, die so tun, als wären sie gegen die da oben, die kriechen ja dem Menschen schlechter Putin in den Hintern hinein. Ja. Wenn man diese Botschaft in diese Segmente hineintragen kann, dann würde die FPÖ natürlich sehr stark an Zustimmung verlieren. Aber wie das geht, wie man das machen kann, weiß ich nicht. Ich bin kein Wahlkampfstratege.
Also ich kann noch zitieren Geert Wilders, der mit seiner niederländischen Partei auch in dieser Fraktion sitzt, hat getwittert, Orban war der einzige Anführer mit Eiern in der EU, streng bei Migration und Anti-Woke. Und so weiter und so fort. Dank ihm ist Budapest eine Oase der Sicherheit im Vergleich zu Amsterdam, Brüssel oder Paris. Und er endet mit dem Satz, aber wir kämpfen weiter. Also Da sind jetzt so Durchhalteparolen erstmal angesagt. Okay, letzte Frage. Kann Orban zurückkommen? Du hast erwähnt, Madja will ein Gesetz erlassen, das es Orban unmöglich machen würde, erneut zu kandidieren. Wird so ein Gesetz beschlossen werden können? Kann man die, also theoretisch kann man natürlich die...
Das ist ein Verfassungszusatz. Das wird eine Veränderung, also ein Verfassungszusatz. Ja, mit der Zweidrittelmehrheit, klar. Und das bleibt dann so lange stehen, bis, also das ist dann in der Verfassung verankert. Ich meine, es müsste Orban dann bei einer Wahl, bei der nächsten Wahl, seinerseits wieder mit einer Zweidrittelmehrheit gewinnen, um das Gesetz außer Kraft setzen zu können.
Aber es müsste, also seine Partei könnte gewinnen mit Zweidrittelmehrheit und dann das Gesetz außer Kraft setzen und dann könnte er zurückkommen. Also das
ja, aber jetzt kommt noch ein Punkt. Peter Madja hat auch immer gesagt, dieses Wahlrecht, das in Ungarn besteht, das ein Gesetz im Verfassungsrang ist, davon hat er jetzt profitiert, weil die Orban-Seite hat das übersehen, dass er so hoch zieht. Ne? Das begünstigt immer den Stärksten, unverhältnismäßig. Ja? Also auch jetzt ist es so, die Dissa-Partei von Peter Madja hat irgendwie 53% der Stimmen, hat aber locker über 2/3 der Mandate. Früher war das mit Orban so. Orbans Partei, Fidesz, hatte immer zwischen 45% und 52% der Stimmen, aber auch eine 2/3-Mehrheit, weil einfach so viele zusätzliche Mandate an den jeweiligen Sieger gehen. Und Peter Madja sagt, das ist nicht gerecht, das werden wir auch ändern. Und er kann es ändern, weil er das Gesetz im Verfassungsrang ändern kann. Das heißt, es wird dann noch schwieriger, dann sollte es wirklich sehr, sehr schwierig werden, eine 2/3-Mehrheit zu bekommen, wenn das wirklich sagen wir, dann so gelöst wird, dass es nahezu auf ein proportionales Wahlrecht hinausläuft, wie in Österreich beispielsweise, dann ist es ja noch viel schwieriger, so eine 2/3-Mehrheit zu bekommen. Dann steht aber in der Verfassung schon drin, der Artikel, dass der Orban nur zweimal Ministerpräsident. Das ist also praktisch für Orban eigentlich der Weg versperrt. Jetzt ist die Frage, was macht das dann noch für einen Sinn für ihn? Also er wird jetzt in diesem Jahr 63. Natürlich mit 67 könnte er absolut wieder vom Physischen her so ein Amt übernehmen. Aber es ist so schwierig und er wird von den Bedingungen her nicht werden können. Dann müsste er praktisch Fidesz-Chef bleiben und irgendwie eine Marionette als Ministerpräsidenten einsetzen. Und jetzt ist die Frage, wird Fidesz überhaupt diese krachende Niederlage als solche so überleben und wird der Spitzenkandidat 2030 überhaupt noch Viktor Orban heißen? Und wird Viktor Orban auch der Parteichef sein im Jahr 2030?
Gibt es da sowas wie einen Kronprinzen oder eine Kronprinzessin, wenn man das so sagen kann?
Natürlich nicht, weil darauf achten ja diese Herren und wenn es Frauen sind, Damen, dass es genau das nicht gibt, ja, weil der könnte ja ihm zurzeit gefährlich werden. Es gibt ja einen, der das stark ambitioniert. Das ist der derzeitige Bautenminister Janosch Lázár, der halt politisch geschickt ist, aber eben auch stark involviert ist in diese finanziellen Unregelmäßigkeiten rund um Aufträge und so weiter. Der war auch schon mal Kanzleramtsminister. Der war immer sowas wie jemand, der an die Stelle Orbans rücken könnte, aber das hat dem Orban nie gepasst. Deswegen hat er dann immer hin und her versetzt, ne? Von der einen Position zur anderen, dann war er mal überhaupt nur irgendwie wo außerhalb der Bundespolitik, nur in der Regionalpolitik, dann hat er wieder zurückgekommen als Bautenminister. Das heißt also, dieser Janosch Lázár wäre sozusagen, der ist auch so 10 Jahre jünger, der wäre so eine mögliche Nachfolgefigur.
Aber das wird natürlich dauern, ne?
Ja, und wir wissen nicht, welche Dynamiken jetzt einsetzen, ob jetzt die Messer gewetzt werden. Es haben wahnsinnig viele Leute im Fidesz jetzt eine riesen Wut auf den Orban, weil Orban hat bis zum Schluss so getan, dass alles in Ordnung ist, wir gewinnen die Wahl, es geht weiter, zwar keine 2/3-Mehrheit, aber die wirklichen entscheidenden Dinge haben wir verankert, es geht weiter. Das hat er bis zum Schluss durchgehalten, diese Linie. Und da fühlen sich einige jetzt schon sehr, sehr verarscht. Ja? Oder einige, die durchaus gesehen haben, dass es nicht so einfach ist, die Vorschläge hätten machen wollen. Also die ganze Kampagne war ja nicht gelungen auch. Ja? Also da kann ich mir vorstellen, dass da jetzt schon mal die Messer gewetzt werden. Und ob dann der Orban damit durchkommt, dass er seinen Kampagnenchef feuert, naja, hat geschenkt, das wird er natürlich machen. Ja? Aber ob es ihm an den Kragen geht in seiner eigenen Partei, Das ist eine offene Frage, würde ich sagen, die sich in den nächsten Wochen schon mal stellen wird.
Okay, das heißt, eigentlich kann jetzt die EU mal aufatmen, wahrscheinlich für ein paar Jahre und mit einem kooperativen Peter Madja rechnen, dessen Partei ja auf EU-Ebene der Europäischen Volkspartei angehört, der größten Fraktion im EU-Parlament. Das heißt, das stärkt am ehesten die EVP. Lieber Gregor, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns wieder mal Ungarn zu erklären und auch die Auswirkungen, die das Ganze auf die EU und damit letztlich auf uns alle hat. Ich schätze immer deine Expertise wirklich. Vielen Dank auch für deine Berichterstattung jetzt rund um diese Wahl.
Ja.
Und ich denke, wir hören uns sehr bald wieder mal. Danke, Gregor.
Ja, danke jedenfalls.
Und ich danke Ihnen fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mitgeholfen hat wie immer Matthias Hofer, der uns die Technik besorgt hier. Vielen Dank, Matthias. Und bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.